Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Unsere Nummer 86 ist das schon. Wir marschieren sehr stramm auf die 100 zu. Wir sprechen heute über die Folge Die Verhinderte Allianz. Das ist die 14. Folge der vierten Staffel von Stargate SG-1. Vielleicht habt ihr es erraten, dass wir darüber sprechen. Der englische Folgentitel ist The Serpent's Venom. Regie führte Peter DeLuise, Regie Martin Wood. Die Erstausstrahlung war am 29.09.2000 in den USA und ein Jahr später am 29.08.2001 in Deutschland. Zeitrahmen ist das Jahr 2000 und wie immer mache ich das natürlich nicht ganz alleine, sondern habe wieder jede Menge Mitstreiter, eine Mitstreiterin dabei. Einmal den Pascal.
Hallo.
Die Stefanie.
Hallo.
Und den Uwe. Hallo. Welchen Gott töten wir heute und warum nicht nur Bird of Prey eine Tarnvorrichtung besitzen, erzählt uns jetzt in seiner Zusammenfassung der Uwe.
Wir sind wie lange in der Folge jetzt schon bis zur ersten Star Trek-Referenz? Die Zusammenfassung habe ich heute nochmal sehr kurz gehalten. Wir haben in der Folge zwei parallele Handlungsstränge. Im ersten Handlungsstrang versucht Teal'c neue Verbündete zu finden für die Jaffa-Rebellion. Er trifft Ragnor in dem Glauben, ebenfalls einen Jaffa vor sich zu haben, der die Goa'uld als falsche Götter erkannt hat. Leider ist Ragnor fest in seinem Glauben an die Götter und verrät Teal'c, der gefangen genommen, gefoltert und Apophis vorgeführt wird. Im zweiten Handlungsstrang geht der Rest von SG-1 zusammen mit Jacob auf Mission, um eine Mine zu sabotieren, in der Hoffnung, auf diese Weise einen Krieg zwischen Apophis und Hero-Ur auszulösen. In den letzten 5 Minuten verbinden sich plötzlich diese bisher komplett eigenen Handlungsstränge. Teal'c befindet sich auf Hero's Schiff nämlich. Jacob und das SG-Team finden das heraus und wollen ihn retten, was dann aber fehlschlägt. Zum Glück kann Teal'c im Laufe der Zeit aber während der Folter Ragnor überzeugen und der hilft ihnen dann am Schluss zu entkommen. Am Ende fliegen alle gemeinsam in den Sonnenuntergang. Jetzt habe ich noch nichts von dem verraten, was du jetzt gerade angeteasert hast, was man in der Zusammenfassung verraten soll, aber dafür haben wir jetzt ja das Open-Mic-Part oder so, ne?
Ja, das war jetzt in der Tat eine sehr kurze Zusammenfassung.
Ah, die Leute sollen ja nur wissen, von welcher Folge wir reden und dann...
Ist die Frage, ob meine das sogar schon mehr Zusammenfassung war als deine. Nee, natürlich nicht. Danke dir für die Zusammenfassung. Ein Star Trek-Referenz, ja, ich muss meinen Auftrag erfüllen. Das steht in meinem Arbeitsvertrag drin für diesen Podcast, wo wir so gut bezahlt werden, nicht? Da muss ich das erwähnen.
Wie, wir werden hier nicht bezahlt?
Ja, ich muss euch enttäuschen, es gibt keinen Lohn dafür. Höchstens ein bisschen Naquada, aber da gibt's auf der Erde leider keine Vorräte.
Tja,
Jeder von euch kriegt pro Folge 500 Gramm Naquade, ihr müsst euch aber selbst abholen gehen.
Viel Spaß.
Wir können das bestimmt nicht mal alleine tragen, unsere 500 Gramm Naquade.
Also 500 Gramm kann ich tragen. Ich habe nicht gesagt, das ist so groß wie ein Barren, wenn du 500 Gramm hast.
500 Gramm sind 500 Gramm.
Ja.
Was ist das schwerer, 500 Gramm Federn oder 500 Gramm Blei?
500 Gramm Blei. Die Frage kann ich beantworten, weil...
Ja, genau.
Egal. Du hattest das Tarnen angesprochen.
Ja,
wir können jetzt plötzlich ganze Flotten von Hattax tarnen, statt nur einzelne kleine Schiffe.
Das ist, glaube ich, aber das erste und letzte Mal, wo wir das sehen, oder?
Ja, mit wir meine ich halt Apophis und den sehen wir ja sowieso nicht mehr so lange.
Mehr oder weniger jedenfalls, ja. Aber ein bisschen haben wir noch von ihm. Noch trollt er rum. Ja, aber anscheinend, wenn wir schon kurz bei Apophis sind, hat er ja nicht genug Macht, um jetzt dieses Systemlos zu dominieren mit seiner von Sokar akquirierten Flotte, die damals, wenn ich mich recht erinnere, ist ja schon ein bisschen her, auch eigentlich gedacht war, dass sie die Systemlos dominieren könnte, wenn er denn wollen würde.
Wahrscheinlich kommt die Tarntechnologie für die Mutterschiffe auch von Sokar.
Wahrscheinlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass Apophis das schnell mal gecraftet oder MacGyvert hat.
Zwischen den zwei Toten.
Ja, vielleicht hat er auch eine Sinneskrise gehabt.
Tot und auferstehen kann man tolle Dinge erfinden, ja.
Ja, genau. Ja. So.
Frag an
Wer weiß, wo er gesteckt hat.
Ja, aber die Top'ra haben durchaus Sorge, dass wenn er sich jetzt mit Hero-Ur zusammentut, dass es dann übel werden kann.
Genau. Das ist ja der Grundplot dieser Folge, weshalb Jacob zum Glück ja auch Urlaub auf der Erde macht. Und gerade parat steht dafür.
Damit sind wir dann in der Fortsetzung zu Rettung im
All. Der Folge 2 vorher.
Genau. Ja.
Womit wir wieder auf die Verwirrung zurückkommen, über die wir letztes Mal gesprochen haben, was Folgenreihenfolge angeht.
Mhm. Mhm. Also man könnte sie locker auch umgekehrt schauen, ohne Probleme zu bekommen, aber ist es, wie es ist. Jacob ist da und sie werden von den Tok'ra benachrichtigt. Zum Missfallen von Jack, wenn ich mich recht erinnere.
Ich hatte mir eine Frage oder einen Gedanken notiert, der in der Reihenfolge der Folgen halt natürlich, also wenn du die Reihenfolge, wie wir sie jetzt besprechen hast, dann ergibt es Sinn, ansonsten halt nicht, weil Jacob macht Urlaub auf der Erde, aber er kommt halt nicht durch Stargate, sondern mit einem Schiff. Wenn man natürlich die letzte Folge einfach als Vorgeschichte annimmt, dann hatte es einen Grund, dass er mit einem Schiff da ist und nicht durch das Gate gekommen ist. Hier wird nur am Rande erwähnt, ja, wir können ja das Schiff nehmen, mit dem ich gekommen bin. Und wenn du die dann komplett isoliert betrachtest, die Folge, fragt man sich halt schon, warum man mit so einem kleinen Frachter zur Erde fliegt, statt einfach durch den Ring zu marschieren, was ja offensichtlich der bequemste Weg ist oder sein sollte. Hat er das Ding irgendwo gelandet?
Ja, in einer geheimen Air Force Base hat er das gelandet.
Irgendwo in der Wüste?
Wahrscheinlich. Der Schluss ist jetzt nicht fernliegend, dass das vielleicht eine Basis war, die nicht Area 50 heißt und nicht Area 52 heißt.
Und dort haben sie die ganzen, das Schiff hat auch nicht, das hat er dann abgestellt und getarnt, damit die ganzen Nerds, die dort arbeiten, die Finger weglassen und nicht anfangen, es zu zerlegen, oder?
So ungefähr.
Ja, aber das haben sie ja trotzdem getan, sie haben ja die Wand rausgenommen.
Und die Rettungskapseln, stimmt, das hat er ja auch schnell gemacht. Das war ja irgendwie auch so ein. Wir brauchen Platz, ich habe das mal auch schnell gemacht. Wer hat das eigentlich gemacht?
Du kennst diese drei Computer-Nerds aus Akte X. Ich glaube ja, die arbeiten auch in Area 51 inzwischen und die haben da geholfen.
Ich dachte mehr an McKay, aber okay. Der müsste ja schon da irgendwo rumgeistern.
Stimmt, der geistert da schon irgendwo rum. Selenka wahrscheinlich auch.
Nicht auszuschließen. Wobei der ist Tscheche, das kann sein, dass er noch nicht da ist.
Ach so, stimmt. Die wissen
weil gar nicht. Stargate ist ja noch nicht so international jetzt zu dem Zeitpunkt. Und der kommt ja eigentlich erst dazu, als das Ganze ein bisschen öffentlicher wird und bekannter wird.
Stimmt. Ja, das dauert noch.
Nicht annehmen.
Ich fand es nur sehr spannend, dass man inzwischen den Ringtransporter von so einem kleinen Transportschiff auch im Tarnmodus verwenden kann. Das war früher mal ein Problem. Was man nicht kann, ist im Tarnmodus auch so ein Signal abfangen. Also wenn du so einen Materiestrom hast und reinfliegen willst, um ihn abzufangen, musst du die Tarnung noch abschalten. Aber wenn du aktiv deine Ringtransporter benutzt, das geht auch im getarnten Modus. Also dieses Tarnsystem, das ist speziell. Das hat ein paar besondere Anforderungen, je nach Einsatzzweck.
Das ist einmal durch den Plothole-Generator geflogen.
Ja. Nein, die sind ja nicht in der Nähe des Stargates, das kann nicht sein.
Weißt du, ob nicht Apophis oder Herr Uhr ein Stargate auf dem Schiff hat?
Vielleicht haben natürlich aber auch die Ringtransporter so einen ganz kleinen Plothole-Generator mit dabei. Ist ja quasi ähnliche Technologie.
Moment, das ist serienmäßig in diesen Frachtschiffen. Habt ihr nicht die Ausstattungsliste gelesen?
Aber nur in den neueren.
Ja, was ein Glück, dass die nicht in den Fluchtkapseln montiert sind, sonst hätten sie die nicht dabei gehabt.
Zum Glück. Wäre nicht auszudenken, was dann passiert wäre. Sonst wäre ja noch was passiert, wenn Daniel die Mine angefasst hat und dann nichts passiert. Ja, er hat die Mine angefasst. Ich glaube so Minute 23.
Ja. Aber wir hatten ja gerade eben gesagt, hier die Tok'ra hatten ja eigentlich eine Mission, also Jacob auch sehr schön, er ist auf der Erde, er kommt mit in den Besprechungsraum, er war zum Glück gerade auch im Stargate Center, als hier Anwalt von außen war, er steht dann parat, ja, das ist der Code von den Tok'ra, es ist aber keiner durchgekommen und noch bevor er irgendwie weiß, dass es überhaupt eine Übertragung von Informationen gab, sagt er, das ist mein Urlaub wohl vorbei. er ahnt, dass die hier, ich kenne das, wenn ich irgendwie, wenn mein Bruder mich hier abholen kommt, der klingelt dann nur an, der spricht gar nicht mit mir, der lässt nur anklingeln, da weiß ich kann jetzt rausgehen. Ist hier wahrscheinlich genauso. Tok'ra haben einmal angeklingelt und so, okay, das ist für mich.
Ja. Meine Schwester schreibt mir, ich fahre jetzt los.
Ja, aber wenn du da bist, ist halt das, Das kann auch schief gehen. Also ich habe letztens meinen Bruder versucht anzurufen und zu sagen, ich stehe im Stau, es dauert länger. Und er hat mich halt weggedrückt und ist raus vor die Tür, weil er dachte, ich lasse anklingen, weil ich da wäre. Das, ja, selbst hat so schuld. Seine Tücken, so ein System, ne? Nee, aber was ich sagen wollte, ist der Plan, also die hatten ja die Informationen darüber, dass da dieses geheime Geheimtreffen stattfindet und haben total den ausgefeilten Plan geschlossen, wie sie jetzt irgendwie diesen Friedensvertrag und die Zusammenarbeit von Apophis und ihre Uhr stören. Und wir gucken hier eine halbe Stunde dabei zu, wie sie hier mühselig diese Mine umprogrammieren, damit nachher ihre komplettes Einmischen die Situation nur verschlimmert hat. Statt dass die ein Bündnis getroffen haben, stirbt ihre Uhr und Apophis übernimmt einfach sofort seine kompletten Streitmächte. Das war, glaube ich, nicht der Plan.
Nee.
Er war ja auch ein bisschen kühn. So
ein bisschen. Also, wir haben da einen Plan, aber wir können die Anleitung nicht lesen.
Wir haben da einen Plan. Eine Mine, die sich die ganze Zeit bewegt, müssen wir im Raumschiff haben und ich muss die ganze Zeit so mitfliegen, dass sie nirgends den dotzt. Übrigens, die ist kaum kleiner als der Frachtraum. Die Anleitung können wir nicht lesen, aber Daniel Jackson kann das ja unterwegs on the fly. Und wir haben uns diesen ganzen Plan in 5 Minuten schnell zusammengestrickt, weil wir haben es eilig. Klingt gut. Klingt nach Tok'ra.
Was soll das schief gehen? Die Mine ist aber recht spannend, weil die Zivilisation, von der hören wir zum ersten und zum letzten Mal, wie immer. Aber die scheinen ja.
Die sind ja auch schon ausgestorben.
Ist ja okay. Genau, die sind A, ausgestorben, ist die Frage nämlich, wer war das? Und B, scheinen sie aber so advanced zu sein, dass die Go'uld gegen ihre Minentechnologie nichts tun können. Das ist spannend.
Ja, also ich meine, dieser Minenteppich, den sie da gelegt haben, zeigt ja auch, dass die technisch extrem weit waren. Was ja dann gleich wieder die Frage stellt, waren das Aliens? Waren das Menschen?
Nein, es waren bestimmt Menschen, die haben alles um ihren Planeten zugemüllt. Sind definitiv wir gewesen.
Also wenn das halt Menschen waren, die dort irgendwie sich halt sehr schnell entwickelt haben und deswegen tolle Technik haben, dann waren sie halt irgendwie von der Erde entführt wieder und so weiter. Weil, also umgekehrt, wenn das halt irgendeine Alienspezies ist, die wir leider nie kennenlernen, dann ist ja eigentlich die spannende Frage, woher kommt der Bezug zum phönizischen Sprachparallelen? Genau.
Deswegen so. Hätte ich gesagt, also irgendwo muss da was oder zumindest eine erdstammende Spezies. Sowas wie die Tolaner, nur halt in anders.
Stimmt, die Tolaner haben das ja auch geschafft. Ja, genau. Könnte sein, dass das halt auch.
Das wäre mein Tipp, dass es dass
vor langer Zeit von der Erde.
Spezies ist.
Ja, ja.
Aber mehr wissen wir nicht.
Der Name der Rasse kommt von Nolan Tobin. Das ist einer, der im Art Department dort gearbeitet hat.
Da haben sie sich ähnlich wie in der letzten Folge auch nochmal so ein bisschen bedient bei. Also diesmal halt nicht bei anderen fiktiven Charakteren, sondern halt bei Leuten, die da arbeiten. Ne?
Ja, ist ja legitim. Zumindest war es nicht Seiler. ja, wie gesagt, wir wissen aber die nicht. Ja?
Der andere Name, den sie noch von jemandem von der Show genommen haben, war da, wo sie sich später treffen, beim dritten Mond von Titschnur.
Der ja, wo sie am Schluss, wo sie am Schluss auf den Gleiter warten, in dem Tiaik und Ragnar sitzen.
Mhm.
Ja, der Mond müsste ja dann aber eine Atmosphäre haben, weil wieso kommen sie sonst zum Frachtschiff? Obwohl, sie könnten die Schilder ausdehnen. Zumindest wird das die Star Trek
lösen. Sie können sich wieder raussprengen.
Ja, könnten sie auch.
Und die vor den zwei Effekt Folgen haben sie jetzt schon mal
aufgenommen.
Nee, deswegen haben sie uns das nicht mehr gezeigt.
Das hatte ich mir nur gefragt, wie kommen sie jetzt rüber? Das war mir nicht so ganz klar. Aber gut, ja, haben sie nicht gezeigt. Können wir uns ausdenken. Sie haben sich gebeamt.
Was ich mich gefragt habe, die Sarkophage, die sind doch so super beim, die können sogar Leute wiederbeleben. Warum hat er diese Metallplatte im Gesicht? Warum? Warum kann das der Sarkophag nicht regeln? Oder war der so kaputt, dass der Sarkophag, selbst der Sarkophag mehrere Anläufe braucht und das zum
damit sieht er gruseliger
Überdecken
aus.
Ist.
Weil er's mag.
Finde ich jetzt nicht Ansichtssache, aber.
Also ich hätte gesagt, das liegt an irgendwas, was ihm Sokar angetan hat. Und ich würde davon ausgehen, dass Go'uld als Foltermethoden auch Dinge zu tun wissen, die der Sarkophag halt nicht rückgängig machen kann.
Also da würde ich dir zustimmen. Und ja, aber also, so sehr ich mich freue, Peter Williams noch ein bisschen zu sehen, in dem Moment, wo er eine Verletzung hätte, die so hässlich ist, die er nicht nochmal reparieren kann, würde sich der Gold dann nicht einfach einen neuen Wirt suchen, der noch ganz ist? Vor allem, wenn er so eitel ist wie Ra oder Apophis?
Inwald, ja, von der Serie her ist halt schwierig, weil dann hättest du keinen Wiedererkennungswert und müsstest einen anderen Schauspieler benutzen.
Also, ich sag mal so, der Wiedererkennungswert könnte man in dem Fall ja, das musst du halt erklären, das ist jetzt halt der neue Apophis, das würde funktionieren. Aber natürlich,
ja, aber wäre das nicht viel dramatischer, alle
Peter Williams weiterzusehen. Was denn?
Wenn irgendjemand um die Ecke kommen würde und die wüssten nicht, dass es Apophis ist?
Ja. Allgemein, dafür, dass es irgendwie heißt, dafür, dass eine zentrale Eigenschaft der Goa'uld ist, dass sie die Wirte wechseln können, sehen wir im Lauf der Serie erstaunlich selten, dass ein Goa'uld tatsächlich die Wirte wechselt. Also ein paar Mal ist es irgendwie Anfang von der Story so, ja, der Parasit hat sich jetzt einen neuen Wirt gesucht oder im Fall der Tok'ra der Symbiont hat sich einen neuen Wirt gesucht. Aber danach, wenn er einmal als Charakter etabliert ist, passiert das in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen. Ich glaube, das Einzige, was mir spontan einfallen würde, ist Lantasch.
Ja. Ja, wie du sagst, es hat, also Real-World-Erklärung ist natürlich, da hast du schon recht, man will einen Wiedererkennungswert haben und man will auch seine beliebten Schauspielenden da halt weiter benutzen. In Universe würde es total Sinn ergeben. Du könntest es wirklich, also wenn ich überlege, wie oft es in der Serie Doctor Who zu einem der Plotpoints ist, dass der Doktor plötzlich feststellt, was? Der mich diese ganze Folge hier verarscht, ist in Wirklichkeit der Master?
Ich habe schon drauf gewartet, wann das Beispiel kommt.
Ja, es bietet sich an, muss ich zugeben, ja? Ich meine, der einzige Formwandler ansonsten, der mir einfällt, ist James Bond, aber der meldet sich ja immer, wenn er einen neuen Körper hat, nochmal und sagt, ich bin 007 und dann wissen alle, was das ist. Das funktioniert ja nicht, als Beispiel.
Was mit Odo?
Nichts ist mit Odo. Oh Gott. Mich wundert's eigentlich, Christian, wenn wir schon jetzt mal wieder bei Star Trek sind, muss ich den jetzt echt bringen? Wir haben hier sehr viele Begriffe, die auf Noah enden. Wir haben Ragnor und Delnor. Dann haben wir den Planeten. Wie ist der jetzt nochmal? Tichenor. Warum haben die sich nicht auf Terra
getroffen? Nein, es war
getroffen?
Der Mond.
Also ich musste die ganze Zeit irgendwie bei diesen Namen dran denken. Hier das. Ich glaube, hier sind Cardassianer beteiligt.
Ja, nee, dafür hätte Herr Ur von Mark Alamo gespielt werden müssen. Dann hätte ich das geglaubt. Aber so. Der war okay, Standard-Villain in den 90ern, 80ern und 70ern. Also,
wenn der hier den Bösewicht gespielt hätten, dann hätten wir viel Spaß noch gehabt mit, noch viel mehr Spaß gehabt, wenn er auf den, wie hieß er, den Typen getroffen wäre, der von René Auberjonois gespielt wurde. Die zwei zusammen im Raum wäre dann auf jeden Fall ein Gag geworden, das stimmt. Und dann heißt der Mond Tichenor. Mhm.
Was ich mich auch die ganze Folge über gefragt habe, warum haben die nicht einfach eine Mine vom Rand genommen? Da hätten sie gar nicht so dieses, weil dann wäre auf der einen Seite ja gar keine Mine gewesen, wäre viel einfacher gewesen.
Ich glaube, das funktioniert so nicht, weil die sich komplett chaotisch bewegen. Das heißt, irgendwann bist du trotzdem in der Mitte von dem Minenfeld.
Ja, aber das wäre doch am Anfang viel einfacher gewesen, einfach einen einzusammeln und dann mit der Mine mitzugehen. Anstatt erst ins Minenfeld zu fliegen und dann wahllos einen rauszugreifen.
Du hast den Clinton Plothole-Generator vergessen.
Das ist natürlich für Drama, aber ja, wahrscheinlich. In Story wäre es natürlich total naheliegend gewesen, das stimmt. Ja. Nee, die haben ja vorausgesehen, wo ungefähr sie eine Mine nehmen müssen, damit es dann halt auch für Apophis irgendwie zu einer Bedrohung werden kann. Und das war genau die haben sie gebraucht.
Die interessante Frage ist, wieso kann das Mutterschiff nicht zwischen Mine und Hero-Uhr greift an unterscheiden?
Weil derjenige, der verantwortlich ist dafür, ob Mine oder Herr Uhr greift an, der Tok'ra-Spion war.
War er das?
Das ist eine verdammt gute Erklärung, ja. Der Tok'ra-Spion hat gesagt, der hat uns angegriffen.
Ja, okay.
Das ist der auf den Knopf gedrückt hat
und dann gesagt
hat, Herr Uhr hat uns angegriffen.
Ja,
wie kann
stimmt,
er nur?
Stimmt.
Ja.
Nee, du hast recht, natürlich. Ist mir im Kontext gar nicht aufgefallen, aber natürlich. Ergibt auch vollkommen Sinn. prüft halt dann nur keiner gegen, aber gut, es ist ein Gua'uld, das ist okay.
Wobei ich es mehr als seltsam finde, dass es diesen Tok'ra-Spion gibt und der es nicht gebacken gekriegt hat, festzustellen, dass Apophis noch 20 andere Hattaks irgendwie im Umfeld hat und irgendwie diesbezüglich Bescheid zu sagen.
Naja, er ist nur der
Waffenoffizier.
Wie soll er die denn
auch als Waffenoffizier musst du doch wissen, wenn irgendwie 20
das
andere
heißt ja nicht,
von
dass
dir in der Nähe sind.
Dass er es nicht wusste, es ist ja einfach nur, dass er vielleicht nichts sagen konnte.
Ja, aber dann hätte ich doch
vielleicht
den Plan nicht ausgeführt,
zu dem
wenn ich weiß, dass Herr Uhr da dabei drauf geht.
Vielleicht war zu dem Zeitpunkt, als er gesagt hat, hey, wir treffen uns da mit Herr Uhr, noch nicht klar, dass Apophis noch 12 Zillionen andere Mutterschiffe mitnimmt.
Ja, aber Pascal hat den Punkt. Wenn er der Verantwortliche ist, zu sagen, das war Herr Uhr, hätte in dem Moment schalten müssen und sagen, das war nur eine Mine, weil er genau weiß, den Plan jetzt zu Ende zu führen, eskaliert hier komplett. Das funktioniert nicht. Dann vielleicht umgekehrt. Ich meine, Apophis ist ja nicht ganz blöd. Der weiß, dass gegenseitig spioniert wird. Der weiß auch, dass er immer mehr Probleme hat mit abtrünnigen Jafar eventuell. Er weiß auch, dass das eventuell ein Tok'ra unter seinen Leuten sein könnten. Wahrscheinlich hat er nur genau mit den Kapitänen der anderen Schiffen den Plan besprochen und hat möglichst wenige, also ich meine, okay, die auf den anderen Schiffen wussten natürlich, was hier abgeht, die waren ja da. Wobei, die wussten vielleicht auch nicht hier so, vielleicht dachten die alle, wir sind das einzige getarnte Schiff, das dabei ist. So. Minimal Informe, nee, funktioniert
nee, das
nicht. Nee, aber vielleicht wusste aus seinem Flaggschiff halt keiner von diesem Plan.
Du meinst, es ging über Larvenfunk raus und das war's dann?
So ähnlich. Seine zwei engsten Getreuen haben es gewusst, weil die mussten ihm ja die Kommunikationskugel hertragen und knien vors Gesicht halten, damit er reden kann. Aber sonst wusste es halt keiner.
Vielleicht haben die auch einfach nur abgestellt und mussten den Raum dann verlassen.
Gut, wenn es menschliche Sklaven waren, hat er gesagt, bringt die hierher, tragt sie wieder weg und hat einen Jafar hintergeschickt und jetzt bring sie um.
Oder
die so. Wissen zu viel.
Die Mutterschiffbrücke von Apophis und die Mutterschiffbrücke von Heru Ua waren ein und dasselbe Set, nur anders dekoriert und ausgeleuchtet.
Ja, die Attacken kommen ja auf dem Fließband. Bestellst du halt bei Gua'uldson und sagst, ich hätte gerne Attacken, aber bitte mit der und der Ausstattung. Und dann kriegst du das halt vor Ort geliefert.
Haben die Gua'uld eigentlich eine eigene Top-Level-Domain .ra? Hattag-Shop24.
Ich muss sagen, das von Hero Uhr hat mir besser gefallen. Wenn ich hätte wählen müssen, ich hätte das von Hero Uhr genommen.
Ich finde es ja immer, ich meine, ja, ich weiß, so ein Dreh, vor allem wenn das nicht ein Raum ist, sondern wenn das hier Reden mit einem Bildschirm ist, dann wird das natürlich nicht gleichzeitig gedreht und so. Aber wenn man bedenkt, dass das das gleiche Set ist, fällt einem halt sofort auf, wie geil halt die Aufnahme für so einen Dialog dann sein muss, wenn jeder seinen eigenen Teil halt nur gegen eine Wand spricht. Und das nachher aber wie ein natürlicher Dialog wirken soll.
Also ich weiß nicht, wie es in diesem Fall war, aber normalerweise sprechen die nicht gegen eine Wand, sondern gegen einen Darsteller, der denselben Text spricht, aber dann nicht da ist.
Ist schon klar, Film. Genau. Also die haben halt jeweils in dem Set einmal das aufnehmen müssen, um mit verschiedener Beleuchtung, um das dann passend gegenzuschneiden.
Was haben wir denn noch?
Auch jede Menge.
Ragnors Vater, der ihm ja das Symbol entfernt hat. Das
taucht der in irgendeinem Kontext nochmal auf? Also auch nur erzählerisch?
Aber ich habe mich gefragt, wenn er Ragnor das weggemacht hat, hat er sich das selbst auch weggemacht?
Das klingt schmerzhaft.
Ja, aber es ist ja auch schon schmerzhaft, das aufzukriegen.
Genau. Wobei, wenn es kein
Primus
ist, ist es nur ein Tattoo.
Also, ja, aber das muss ja auch
vielleicht
bestimmt
nur
schmerzhaft
Tattoo.
Gewesen sein, es dann wieder runterzukriegen. Also sei denn, es war das Tattoo. Aber es sieht halt aus, als wäre es nicht nur ein Tattoo gewesen.
Würde ich auch sagen.
Mal davon abgesehen, dass Tattoo-Entfernung modernerweise mit Lasern gemacht wird und der durchschnittliche...
Du bist aber eher aus wie brennende Fackel dagegen gehalten.
Ich wollte gerade sagen, der durchschnittliche Entwicklungsstand von einer Jafar-Kultur sieht nicht so aus, als hätten die irgendwie medizinische Laser im Einsatz standardmäßig.
Och, doch, die Handgeräte?
Die können sich
vielleicht, wenn du lange genug draufhältst.
Farbwaffe jetzt genau zielen.
Tattoo ist weg, Typ aber auch. Ungünstig.
So Streifschuss mit der Stabwaffe.
So du musst einfach nicht nur weit aus, genug wegstellen.
Also,
Für die, für nee, du könntest aber auch einfach die vorne die Zündkapsel von der Startwaffe an die Stirn halten, so seitlich, und wegschießen. Weißt du, wie wenn man so eine Waffe irgendwo dranhält und schießt, dann wird die auch sau heiß. Wahrscheinlich ist es da genauso.
Das Problem ist, wenn du halt falsch dosierst, landest du vielleicht bei den Asgard, weißt du halt nicht. Also von der Power. Wir wissen ja, diese Kapsel hat die Power, ein Wurmloch zum Asgard-Heimatplaneten in einer anderen Galaxie zu öffnen. Heißt, wenn du falsch dosierst, stehst du entweder in so einem Häuschen Asche vor kleinen grauen Männchen, je nachdem, was passiert. Also weißt du halt
vorher. Ist das nur Reisetechnologie? Du hältst dir einfach so eine Energiekapsel an die Stirn und zerdrückst sie, und wenn du Glück hast, landest du bei den Asgard. Ich glaube, da brauchst du schon ein bisschen mehr Technik für.
Ach, wie wo?
Apropos Asgard. Das ist eine gute Überleitung für mich.
Sehr gerne. Mhm. Also Bucky war's, ja.
Wie auch immer. Es gibt eine deutsche Metalband, die heißt Wizard. Und auf ihrem Album Thor gibt's den Song Serpent's Venom.
Oh. Spannend.
Ich dachte, einer von euch kennt die vielleicht.
Sagt mir jetzt nichts, ne?
Bewusst tatsächlich nicht, ne.
Könnt ihr nachher mal reinhören.
Ich weiß, dass es Herr der Ringe Metal gibt in Deutschland, aber das wusste ich nicht.
Faszinierende Sache. Da müssten wir uns doch eigentlich besser auskennen, oder Christian?
Ja, da hast du absolut recht. Aber anscheinend haben wir da eine sehr, für uns sehr peinliche Bildungslücke.
Die scheinen sogar hier aus der Gegend zu sein.
Das wird nicht besser. Hast du gerade geguckt.
Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Das nächstbeste Konzert, was auf der ERA-Webseite steht, ist am 27.04. in Hochspeyer. Also.
Also wirklich noch lokal.
In einem Monat dann.
Das bietet sich ja richtig an. Geh mal da in unseren Jaffa-Kostüm hin. Ich hab mir noch zwei schöne Zitate rausgeschrieben. Ich überbrücke jetzt einfach mal kurz damit. Während Sam und Daniel die Bombe am Entschärfen sind. Oh, ich habe die Zitate in der falschen chronologischen Reihenfolge, fällt mir gerade auf, ist aber egal. Strugglen sie halt, weil der Code nicht funktioniert. Und dann irgendwie sagt, ich glaube, wir haben ausgelöst, dass die gleich hochgeht. Jacob, du musst helfen. Da gibt's diese tolle Szene, wo Jacob zu Neil sagt, jetzt musst du fliegen, bla, ne? Ja. Aber dann kommt er halt hin und du musst uns helfen. Und Jacob sagt, ja, versucht halt den richtigen Code einzugeben. Sam sagt, versuchen wir ja. Und was sagt Selmak dazu? Und Jacob antwortet, versucht es weiter.
Ja,
danke. Ja, sehr hilfreich, danke.
Ja. In dieser Szene ist auch gut, wenn Jack das Steuer übernimmt und Jacob läuft nach hinten und man sieht es quasi so aus Sicht von Jacob und Jacob guckt so nochmal über die Schulter zu Jack nach vorne und Jack sitzt vorne an dem Steuergerät und macht so, winkt so, dass die dir eine Bombe so zur Seite.
Ach so, ja. Geh weg.
Ja. Oh, da könnte ich mich jedes Mal schlapp lachen.
Und das andere, der andere Dialog, der mir sehr gut gefallen, willst du zuerst?
Ja, mir ist tatsächlich dazu, ich weiß nicht, als informatikassoziierter Mensch, der Gimmick an der Stelle ist ja, dass Daniel irgendwie bei 1 anfängt zu zählen und Sam sagt, man hätte bei 0 anfangen müssen zu zählen. Hat irgendjemand mal eine Auflistung von Ziffern gesehen, die tatsächlich bei 0 anfängt? Also ich kenne das zumindest in irdischen Kulturen tatsächlich nur so, dass man halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann 0 macht.
Außer ein Nerd hat die Mine gebaut.
Ja, aber der Punkt ist ja, den Übersetzungstext, den Daniel hat, ist ja nicht das Betriebsdings für die Mine, sondern ist ja, was weiß ich, irgendeine Übersetzungshilfe für diese Texte im Allgemeinen.
Also ich fand das Wording halt sehr ungünstig, dass Sam natürlich korrekterweise sagt, Daniel sagt ja, die Phönizier hatten keine Null. Und dann sagt Sam, ja, aber diese Kultur muss eine Null haben, sonst könnten sie nicht so eine Technologie bauen. Das versteht jeder, kann jeder nachvollziehen, der sich ein bisschen damit mit Mathematik befasst. Trotzdem müsste die Null ja ein anderes Symbol sein. Also was mich gestört hat, war, dass sie dann gesagt haben, okay, Daniel kennt die phönizischen Ziffern 1 bis 9 und dann haben sie das geschiftet und bei Null angefangen zu zählen. Das ist Quatsch, es müsste ein zusätzliches Symbol dann für die Null geben. Es ist unwahrscheinlich, dass die auf dem anderen Planeten irgendwas sagt, oh, wir müssen bei 0 anfangen zu zählen, lass mal alle unsere Ziffern 1 nach Minus verschieben. Kann natürlich sein, dass hier eh komplett andere Symbole waren und er dadurch dann irgendwie rausgekommen ist da, ne? Wo auch immer er die Ziffern her hatte, hat es halt mit 0 angefangen. Aber für mich war der Eindruck ja eher, dass er die Zeichen alle aus dem Phönizischen wiedererkannt hat. Und dann hat das irgendwie nicht so ganz gepasst, aber ja.
Ja, und Sam sagt dann, aber der 0 und Daniel fängt dann in der Minute die Diskussion an und quasi, aha, jetzt erklär mir nochmal ganz genau, warum ich falsch liege. Ja, wir haben aber nur noch eine Minute, bevor die Bombe hochgeht. Aber er steigt da voll drauf. Ja, aber warum liege ich falsch? Ja, wir reden da später drüber. Das ist ein Mathe-Ding.
Die Grundlagen der Mathematik und warum die 0 die wichtigste Ziffer ist, die wir je kennengelernt haben. Danach, wenn das Ding nicht mehr hochgeht.
Ja, es leuchtet grün. Grün ist gut. Nein, schlecht. Schlecht? Sehr schlecht.
Das ist tatsächlich so eine Sprachgewandtheit, die bei uns einfach nur einprogrammiert ist, weil grün zufällig eine gute Farbe gerade ist. Also das hätte auch komplett anders kommen können.
Ja. Das ist ja auch so eine willkürliche kulturelle Definition. Da kann ich auch wieder den Bogen zu Dr. Who starten. Da haben sie ja auch das als Gag mal eingebaut. So, warum ist das Krankenhaus denn grün? Ja, Krankenhaus ist die, also Kranken zu helfen, die intergalaktische Farbe dafür ist grün, das weiß man doch. Ah, okay, und jetzt ist hier Alarm. Woran erkenne ich das denn? Ja, es ist gelb. Wie gelb? Ich dachte, rot ist Alarm. Nee, rot ist was anderes in der Rest der Galaxis, aber nicht Alarm. So, ja, wir sind vielleicht als Menschheit dann doch manchmal zu schnell, Dinge für universell anzunehmen, nur weil wir sie so gewohnt sind. Vor allem westlich geprägte kulturelle Dinge. Yep.
Allerdings.
Ja, um das zweite Jacob-Zitat dann unterzubringen, Jacob muss ja dann irgendwie in der Szene, damit die Autoren alle Figuren unterbekommen, muss Jacob ja irgendwie erklären, warum er ganz SG-1 außer Tirk dringend braucht. Und sagt dann, natürlich brauche ich Daniel Jackson. Da auch ein paar komplizierte mathematische Berechnungen notwendig sind, wäre Sam auch eine große Hilfe. Und O'Neill steht so neben. Oh, und Colonel O'Neill ist natürlich auch immer ein lustiger Reisebegleiter. Das fand ich eine sehr geile Legitimation, um die drei mitzunehmen.
Konnte es einfach nicht lassen, zurückgelassen zu werden. Entschuldige mal.
Ich frage mich da ja, ob der Gag schon direkt da war und sie daraus dann eine Erklärungsszene gebaut haben oder ob ihn einfach bei, wie begründen wir eigentlich, dass er O'Neill mitnimmt, dann überlegt haben, wie können wir das begründen und dann hat jemand diesen Einfall gehabt im Writers Room. Sehr schön.
Ja, die brauchen ja jemanden, der das Schiff steuert, wenn Jacob ihnen sagt, versucht's nochmal.
Ja.
Also, er war auch richtig begeistert, als Jacob sagt, du hast jetzt mal ins Steuer. So, was? Ich? Ich will da hin.
Ja, das ist ein sehr kompliziertes Flugmanöver. Es ist ihr Schiff. Ich bin hier weg.
Ja, sagt Jacob nicht sogar, es ist ein kompliziertes Flugmanöver, da brauchen wir einen sehr guten Piloten für. Zwinker,
erfahren,
Zwinker.
Erfahren, Clara, sagt er, glaube ich.
Oder sehr erfahren,
ja. Das ist ihr Schiff. Tschüss. Moment. Ah ja, ich wollte sagen, ist euch aufgefallen, dass auf Heru-Urs Schiff die Jafar, die man die ganze Zeit bis zu einer gewissen Zeit sieht, kein Symbol oder Emblem oben auf der Stirn haben?
Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Vielleicht sind es Menschensklaven.
Nein, das ist, damit in der Folge, während der Folge, weil man sieht ja die zwei Handlungsstränge separat nebeneinander herlaufen. Das ist, damit nicht gespoilert wird, dass Heru-Ur Tiaik hat.
Smart.
Ja. Hast du dir nicht auch die Audiokommentare angehört?
Ja, aber den Teil habe ich wohl überhört. Was ich in den Audiokommentaren gelernt habe zum Beispiel, ist, dass ein Lagerfeuer nicht hell genug ist, um eine Szene zu beleuchten. Um gerade nochmal zur allerersten Szene zurückzukommen, da sitzt Tiaik ja mit Ragnor und noch jemanden in diesem Zelt. Da haben sie ein total einfaches Set gebaut, dann wirklich so ein Zelt, ein Lagerfeuer in der Mitte und haben dann aber mit so orangen Flackerlichtern und also orangene Lampen und so ein bisschen elektrischen Lichtern, die so, sie haben es Flickerlights genannt, haben sie das Ganze noch verstärkt, weil sonst wäre die Szene dann doch zu düster gewesen. Aber das war dann auch komplett die Beleuchtung. Sie haben keine Scheinwerfer oder sonst was aufgebaut. Es sollte halt schon sehr aussehen, wie die Gesichter sieht man nur, weil hier ein Lagerfeuer ist. Und dann, das haben sie nur so minimal noch aufgepimpt. Auch mal interessant. Ich meine, so Schlafzimmer sehen sie ja meistens viel zu hell und hier haben sie gesagt, nö, Lagerfeuer muss reichen.
Aber das, diese Szene sehen wir noch sehr, sehr oft, wo T-Hulk am Lagerfeuer sitzt und
irgendwas. Das Setting, tut. Ja.
Das, ja, wird, ja. Das wird so sein Signature-Move, so ein bisschen. Ich rekrutiere jemanden. Vielleicht klappt's, vielleicht nicht.
Und das, obwohl es hier schon echt schief gegangen ist.
Er lernt nicht aus seinen Fehlern. Aber habt ihr, Martin, das war mein Highlight aus den Audiokommentaren. habt ihr Martin Wutter
gehört? Ja. Uwe weit so raus nicht, hinaus. Ja, ich hätte es nicht geahnt, aber die Beschreibung war so gut.
Ja. Ich gehe davon aus, ihr sagt nein. Am Anfang, wenn sie die Tok'ra-Übertragung bekommen und sie laufen die Wendeltreppe runter, ist links neben der Wendeltreppe sieht man Seiler mit jemandem sitzen und der andere Mann, der mit ihm dort sitzt, das ist Martin Wood. Und nachdem die vorbeigelaufen sind, dreht er so erschrocken den Kopf rum. Und zwar aus dem Grund, weil Amanda Tapping ihm, als sie an die Treppe runter an ihm vorbei ist, ihm auf den Hintern gehauen hat. Und es hat ihn doch sehr überrascht, da hat er geguckt. Und die haben die Szene mehrmals aufgenommen und sie hat es jedes Mal gemacht. Und er hat dann gemeint, ja, er hat dann die Szene auch schon wie oft 11 Mal oder sowas aufnehmen lassen, weil es einfach lustig fand und wissen wollte, ob sie es wirklich jedes Mal macht.
Er hat es schön berichtet, so, hier da vorne, da ist ja dieser unbenannte Fähnrich oder so. Der dreht sich erschrocken rum und das ist weil Amanda ihm an den Arsch gekrapscht hat. Und das macht sie bei jedem Take und das weiß ich sehr genau, dass das sie bei jedem Take war, weil der ich war ich.
Ja, ihr solltet euch vielleicht auch mal die Audio-Kommentare anhören, da hört mal, immer lustige Dinge.
Aber er hat explizit betont, Amanda Tapping hat Martin Wood an den Hintern gekrapscht, nicht Sam irgendeinem Fähnrich. Das ist nicht innerhalb des Plots passiert, das hat er explizit nochmal betont, ja, dass das... Das niemand falsch versteht, dass irgendwie Sam Carter hier rumläuft und Leuten ankrapscht. Es war ein Gag unter Freunden am Set, aber bitte nicht in Universe.
Ja, das wäre ja auch Beleidigung eines Vorgesetzten. Er ist ja eigentlich auch Major Wood, deswegen, das geht ja nicht. Sam ist ja noch nicht, wahrscheinlich nicht, ringt ihn wahrscheinlich noch nicht aus.
Nee, es dauert noch. Ich fand ja sehr beeindruckend, also Dinge, die du beim Gucken nicht so beachtest. Zum Beispiel die Aufzüge. Dass die Aufzüge, die sie am Set verwenden, ja keine echt, also die sind ja nicht in einem echten unterirdischen Gebäude und fahren da Aufzug.
Da was? Du nicht. Nein, dran, das sind sie nicht. Sauerei.
Ja, trotzdem, wenn die in einem Stockwerk in den Aufzug steigen und im anderen Stockwerk aussteigen, ist es normalerweise halt einfach, da waren Cut und haben sie umgebaut. Jetzt haben sie hier aber tatsächlich eine Szene, wo sie von Etage 26 in Etage 18 fahren und das ist ein Single-Take. Die verfolgen mit der Kamera, wie sie reingehen in den Aufzug. Die Kamera ist mit im Aufzug. Sie fahren hoch und gehen dann wieder aus dem Aufzug raus. Und es passiert dazwischen kein Schnitt. Und das finde ich dann halt wiederum sehr beeindruckend, weil sie dann tatsächlich diese Fake-Aufzugtüren zumachen. Draußen dann ein Gewusel ist von Leuten, die schnell das Set umbauen und dann geht die Tür wieder auf. Diese Mühe musst du dir halt auch machen, um explizit hier so ein Single-Take hinzubekommen, weil es wäre natürlich viel einfacher, wenn du da sagst, okay, da ist halt ein kurzer Schnitt, einmal so ein Perspektivenwechsel im Aufzug oder sowas. Aber da haben sie ganz bewusst halt entschieden, okay, wir probieren das jetzt mal mit etwas fließenderer Kameraführung. Und ist auch nicht so, als würden sie auf eine andere Etage kommen, da steht halt eine andere Nummer an der Wand. Aus irgendeinem Grund sind die Etagen so unterschiedlich, dass in einem Fall der Gang gerade auf den Aufzug mündet und in der anderen Etage ist, wenn du rauskommst, eine Wand vor dir, weil der Gang quer zu dir ist. Warum auch immer diese Base so gebaut ist, aber sie ist so gebaut. Die Räume und Gänge sind offensichtlich nicht identisch auf den verschiedenen Stockwerken.
Und dann kommt die Szene, die nervt mich jedes Mal. Bin so ein bisschen zwiegespalten. Wenn sie dann wieder in den Aufzug einsteigen und Daniel dann mit Jack diskutiert, dass er nicht das ein Laptop oder sowas mitgenommen hat, sondern die ganzen Bücher und seine Brille, wo so ein bisschen runtergerutscht ist und Jack dann kommt und ihm die Brille wieder so hochschiebt und auf die Brillengläser toucht.
Okay. Ja, das ist etwas, kann ich mir was vorstellen, dass einem das als Brillenträger besonders negativ auffällt.
Jedes Mal. Ich denke mir, eigentlich ist es ganz cool, aber die Fingerabdrücke, das wird mich schon nerven.
Nee, als Nicht-Brillenträger achtet man da cool. Offensichtlich nicht so drauf. Ist mir gar nicht. Jetzt, wo du es sagst, klar, ist natürlich blöd, aber hat man nicht so den, hat man nicht so den Triggerpunkt, wenn man nicht selbst weiß, wie nervig das ist.
Weißt du, hätte ich auch auf die Brücke auf der Nase, die, oh, nein, er macht extra zwei Finger auf die
Brillen. Ja, er ist halt auch kein Brillenträger, ne? Er weiß es wahrscheinlich auch nicht besser.
Oder er weiß es besser und macht es mit Absicht.
Um Daniel zu ärgern. Könnte ich mir vorstellen. Die Mine hing ja hinten dann auch an einem Arm dran, der hinter diesen schwarzen Vorhängen versteckt ist. Man sieht nur einmal kurz diesen Arm. Aber ansonsten war die Art, wie sie die bewegt haben, auch fand ich echt gut gemacht. Und es gibt ja dann die eine Szene, wo Daniel so einmal außen rumläuft. Und dann haben sie gemeint, ja, das war auch nicht möglich, weil der konnte ja hinten gar nicht an diesem Arm vorbei. Aber sie haben es dann von der Aufnahme her so geschickt gelöst, dass es aussieht, als würde er einmal ganz außen rumlaufen.
Hast du den Arm wirklich gesehen? Also,
ja, einmal ganz kurz.
Ich hatte,
der weist nachdem ich sogar extra drauf hin.
Ja, nachdem der Hinweis kam, in welcher Szene das ist, habe ich die Szene in Slow-Mo geguckt und ich sehe diesen verdammten Arm nicht. Und dachte, gut, DVD-Bildqualität ist halt schlecht genug, dass in einem insgesamt sehr dunklen Moment man es nicht so gut sieht, offensichtlich. Also,
ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen, wo man den Arm sieht von diesem.
Ja, okay. Aber auch schön, wie man dann halt auch, also die komplette Mine ist halt gebaut. Das ist komplett Practical-Effekt. Selbst unten die ganzen Leuchtanzeigen, die sie da haben, diese ganzen Lampen und sowas, sind einfach so kleine LCD-Displays, die auch andauernd kaputt gegangen sind, weswegen sie da sau viel Geld in die Mine rein versenkt haben, immer wieder diese Displays austauschen zu müssen.
Wobei ich mich echt frage, wie man so Displays so regelmäßig schrotten kann. Also ich meine, auch ja, 2000 gab es schon brauchbare LCD-Displays, die tendenziell erst nach ein paar tausend Betriebsstunden kaputt gehen sollten.
Ja, falsch angeschlossen. Überspannung, ich weiß auch nicht. Ja. Also hat mich auch gewundert, dass die so oft kaputt gegangen sind, dass das so Kosten verursacht hat. Das einzige CGI, das sie da drin haben, ist in dem Moment, wo sie die Mine öffnen und unten diese spitzen Klappen ausfahren, weil die natürlich, die sollen künstlich aussehen. Also die fahren natürlich mit einem Ruck auf und du siehst weder Beschleunigung noch irgendwie so ein Schlussbremsen, sondern die gehen halt zack auf und das sieht halt auch sehr alienesk aus. Und das ist auch deswegen bewusst Computergrafik, aber ansonsten ist das Ding wirklich eine physische Mine, die da im Raum hängt. Und das andere Ende dieses Arms, an dem sie aufgehängt war, da standen irgendwie drei Leute die ganze Zeit, um dann die Bewegung da zu simulieren. Da hatten sie dann natürlich das große Problem, wenn die Mine sich in diesem Raum bewegt, musste, wenn sie dann umgeschnitten haben auf den Jacob, der rausgeguckt hat, das Minenfeld gesehen hat, mussten die Bewegungen, die er macht, die hat irgendwie zu dem passen und das, was man draußen sieht, zu dem passen, wie sich die Mine gerade im Raum bewegt hat. Und noch schlimmer, wenn sie die Mine zeigen, siehst du zwischendurch so Lichteffekte, Licht und Schatten von draußen, das musste alles aufeinander passen. Also das war wohl somit die schwierigste Challenge an dieser Folge, dass man das alles aufeinander gematcht bekommt für die ganzen Bildtechniker, Lichtbeleuchtungstechniker, das irgendwie zu synchronisieren, dass das auch glaubwürdig aussieht. Aber das fand ich dann auch ganz, ganz nett hier. So stehen drei Leute da hinten, die ganze Zeit einfach den Arm nach links und rechts bewegen.
Die sagen ja auch immer, dass die Weltraumaufnahmen so extrem schwierig sind, weil du halt die Größen zueinander so schwer sind, dann darzustellen zum Teil.
Dass du einen Eindruck also dafür hast, ob die Mine, die jetzt da kommt, größer oder kleiner ist als das Schiff.
Ja, zum Beispiel. Auch die zu der Größe dann zu den Mutterschiffen und sowas. Also das muss wohl, das muss wohl für die Visual Effects Leute eine sehr anspruchsvolle Folge gewesen sein.
Deswegen hat es wahrscheinlich auch wieder eine Feder reingeschafft.
Was hat's reingeschafft?
Der ist euch nicht aufgefallen.
Wenn sie
ich hab's akustisch nicht verstanden.
Wenn sie versuchen, den Datenstrom abzufangen beim Ringtransport, um T-Ike da zu retten, da gibt's zumindest auf der DVD-Version gibt's 2-3 Sekunden, wo das alles ganz furchtbar grauslich aussieht und du zwar irgendwie grob erahnen kannst, dass es irgendwie einen Lichtstrahl in der Mitte gibt, den man versucht abzufangen, aber es passt alles irgendwie überhaupt nicht zusammen und das ist wohl irgendwie nur so semi-gerendertes CGI, was da reingerutscht ist.
Hoppla. Das Mutterschiff von Hero Ur sieht auch ziemlich basic aus, sagen wir es mal so. Als wäre da jetzt irgendwie so der Testshot reingeflossen von wir machen mal schon mal einen Pre-Cut und damit man sich schon mal gucken kann. Aber haben dann vergessen, auf den Render-Button zu drücken für die finale Episode. Oder so. So sieht das.
sind nur 3 Sekunden und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es geguckt habe, habe ich gedacht, ups, jetzt hat mein DVD-Player einen Aussetzer.
Ja, genau.
Und dann habe ich es im Nachhinein nachgelesen, so nein, da ist einfach die Grafik kaputt an der Stelle.
Aber ich bin froh, dass sie da nicht dass sie den Strahl verpasst haben, weil das wäre irgendwie unrealistisch gewesen, wenn sie das noch so reingeschafft haben mit der Entfernung, die sie hatten zu dem Lichtstrahl.
Wobei es spaßig gewesen wäre, weil dann hätten sie spontan irgendwie noch eine Goa'uld-Leiche da gehabt.
Ja.
Ja, der Typ, oh Gott. Möchtest du die Geschichte erzählen, Uwe?
Weiß gerade nicht, was du meinst. Ich wollte gerade sagen, sie dachten ja, sie fangen Tiag ab und Tiag war ja gar nicht in diesem Materiestrahl. Also wäre auch eine schöne Variante dieses Plots geworden, wie sie dann mit der Situation umgehen, das stimmt schon. Was hattest du jetzt mit der Leiche? Was wolltest du sagen? Ich weiß gerade nicht, auf was du
hinaus möchtest. Ja, der Darsteller von dem, der Tiag gefolgt hat, das wäre ja derjenige gewesen, den die drin haben.
Ja, gerne. Ich vermute, wenn du den meinst, vermute ich auch, was du hinaus willst. Der Terok von Paul Kostler gespielt.
Der Cast,
genau. Der kam wohl in den Casting Room rein und war schon in der Rolle. Und hat total irre und wahnsinnig gewirkt und total brutal dort aufgedreht, hat diese Szene gespielt. Und er hat das so glaubwürdig gespielt, dass Martin Wood zuerst Angst vor ihm hatte. Genau, sagt, wir hatten alle Angst vor ihm und dachten, da kommt gerade ein echt Wahnsinniger rein. Und er hat dann halt diese komplette Szene, die er da vorsprechen sollte, hat er halt abgespult. Und die waren alle so ein bisschen verängstigt, so, nee, den können wir nicht nehmen. Und dann hat er so wie ein Fingerschnippen wohl umgeschaltet auf normal. Oh, okay, der ist nicht wirklich bekloppt,
Sie haben dann den einen rausgeschickt, war es Martin Wood, den sie rausgeschickt haben? Und der hat dann mit ihm sich unterhalten und dann hat er
gewechselt
auf normal. Und hat er gedacht, oh, okay, gut, der ist normal, der Typ, wir können ihn anstellen.
Stimmt. Ach stimmt, er ist rein ins Raus und sie haben die ganze Zeit ihn nur in der Rolle halt kennengelernt. Mhm. Ja. Und dann mussten sie nochmal mit ihm reden. So. Sie fanden ihn gut für die Rolle, aber hatten echt Angst, mit ihm arbeiten zu müssen, weil sie nicht sicher waren, ob er vielleicht wirklich so tickt. Oh,
Gott sei Dank, er ist nicht verrückt, wir können ihn engagieren.
Ja. Aber hey, guter Schauspieler dann. Auf jeden Fall so offensichtlich so ein bisschen Method-Acting, was er macht. Und er hat das ja auch in der Folge saugut gespielt, muss man schon sagen. Mhm. Also den wahnsinnigen Folterknecht, der sich da dran ergötzt und da einfach nur völlig effektiv soziopathisch halt Freude dran hat, Tiag hier zu foltern.
Die eine Stelle war ja auch nicht im Skript gestanden, als er ihn dann so am Hals packt und würgt. Es war sehr überraschend für Christopher Judge, dass das passiert ist. Aber er ist dann in der Rolle drin geblieben und sie konnten das dann für den endgültigen Schnitt verwenden.
Übrigens,
aber er muss wohl voll der sympathische Typ sein.
Wenn er nicht gerade diese Rolle spielt.
Muss wohl voll der sympathische Typ sein, der seine Mitschauspieler am Set mal spontan als Improvisation wirkt.
Naja, es passt halt schon in die Szene, es war schon nicht falsch. Martin Wood hat übrigens die ganze Zeit im Audiokommentar, er war sehr amazed davon, Chris Judd hier oberkörperfrei zu sehen und hat gemeint, also, das muss richtig wehtun, weil Chris hat sich ja wirklich auch, der hing ja da in Ketten an der Decke. Und hat sich halt echt hängen lassen. Ne? Und hat sich ja wirklich auch reingehängt und das auch gespielt, wie er da hängt. Und da haben sie halt gesagt, das muss wehgetan haben wie Sau, auch wenn es gespielt ist. Und man sieht ihm auch an, er ist fertig.
Ja.
Und dann kam der schöne Satz von Martin Wood so, always amazed that Chris's arms look like my legs. Und als die Frage dann war so, und wie sehen seine Beine aus, meinte der andere dann so, ja, keine Ahnung, wie deine Hüfte wahrscheinlich, so vom Umfang.
An der einen Stelle, das war ziemlich zum Schluss, wenn er dann, glaube ich, nur an dem einen Handgelenk noch dann festgekettet ist. Und er hat gemeint, er verzieht ja dann auch so das Gesicht vor Schmerzen, wenn er dann mit Ragnar wieder redet, hat er gemeint, das ist richtiger Schmerz. Weil der war dann ja mittlerweile dann schon 2 Tage da gehangen und es muss richtig wehgetan haben.
Mit 2 Tage da gehangen meinst du jetzt aber in Story?
Nein.
Oder meinst du zweiter Drehtag?
Zwei Drehtage.
Ah. Okay. Ja, das wird nicht, also das wird auf jeden Fall ein anstrengender Dreh gewesen sein.
Wie lange Tiag da gehangen war?
Das wissen
möchte ich gar nicht.
Vielleicht haben sie doch zwischendurch doch nicht abgehangen. Ich, wer weiß. So, Chris, wir gehen schon mal, wir machen heute Feierabend.
Wir gehen jetzt in die Mittagspause und du hängst hier noch ein bisschen rum, ne?
Du hast hier das Paket Method Acting Bootcamp. Du hast hier das Method Acting Bootcamp gebucht. Du musst jetzt bis morgen hier hängen bleiben, damit du deine Rolle findest.
Ja, die Effekte reicht es leider nicht, dass wir das irgendwie schminken können. Du bleibst jetzt hängen.
Apropos Schminken, ist euch was aufgefallen an seinem Bauchbeutel? Die meiste Zeit sehen wir ja den Bauchbeutel immer so mit, wir ziehen so den Pulli ein bisschen hoch. Und dann ist es ja eigentlich immer so, dass da halt auch irgendwas reingesteckt wird, rauskommt und so weiter und so fort. Deswegen ist das ja so ein aufgeklebtes, auf den Bauch geklebtes Teil, Beutelteil. Hier in der Szene, wo er gefoltert wurde, musste das natürlich realistischer und ein bisschen mehr nach seiner Bauchform aussehen. Und außerdem hatten sie nicht den Bedarf, Junior zu zeigen. Deswegen war da der Schlitz nur aufgemalt.
Okay.
Also da haben sie sich das aufwendigere Prop gespart. Wäre auch wahrscheinlich schlechter gewesen, weil das schwierig gewesen wäre, dass es realistisch aussieht, wenn man ihn komplett oberkörperfrei sieht und in dem rumhängen und sonst was. Und deswegen haben sie es tatsächlich nur mit Make-up aufgemalt.
Also das ist, mir quasi ist tatsächlich das nur aufgefallen, dass sie so Brandspuren vom von dem Goldpixer drumrum noch gemalt hatten. Goldpixer. Ja, sieht so aus, als wüsste ich spontan, wie das Gerät richtig heißt. Dafür bist du zuständig.
Schmerzstab. Moment, nee, falsches Genre. obwohl, so falsch ist es gar nicht. Eine Stadtreferenz ist nämlich noch drin. Bevor wir jetzt zu anderen Dingen noch kommen und es wieder vergessen.
Die Zuhörerinnen verpassen ja leider, wie schön Stefan jedes Mal die Augen rollt, wenn wir Star Trek auch nur erwähnen.
Ich kann es nicht lassen. Aber ich bezweifle, dass dies jemand sonst erkannt hat, außer mir.
Keine Ahnung. Dann erwähnt es einfach nicht.
Wer rappt nur ist. Der Zusammenhang mit dem Schmerzstab passt halt einfach. Der Schauspieler von Ragnor ist.
Der heißt Folterstab.
Ja, von mir aus. Schmerzstab. Der ist auch Drex. Drex ist der Sohn von Martok. Aus DS9.
Ach, der hat Erfahrung im Umgang mit solchen Props.
Ja, genau. Der Umgang. Das ist der von Worf dann auf den Boden geschmissen geworfen wird, damit er zeigen kann, wie stark er ist. Also. Okay. Kleine Welt. Star Trek Ende.
So, ja, ich bin jetzt tatsächlich auch langsam, glaube ich, am Ende meiner Notizen.
Nicht nur du.
Ja, zwei Dinge.
Ja.
Ah, seid ihr jetzt durch?
Also ich habe noch so den halben Kommentar, so Continuity-mäßig ist es halt, glaube ich, tatsächlich das erste Mal, dass die freien Jafar hier als relevante Bewegung, die aus mehr als nur Bratak und Tiaik und ein, zwei anderen bestehen, vorkommen. Also ich glaube, so explizit wurden nie noch andere Anführer, die Tiaik und Bratak da unterstützen, gezeigt wie hier. Und insofern setzt das natürlich auch Handlungsfäden in Gang, die dann später wieder aufgegriffen werden. Das ist was ich immer wieder gerne hervorhebe, weil ich das dafür, dass wir hier viel Monster of the Week haben, immer wieder gut finde, dass es trotzdem so Sachen gibt, die dann später nochmal aufgegriffen werden. Aber das wäre auch die einzige Anmerkung, die ich jetzt noch so großartig hätte.
Eine hätte ich sogar noch. Von der Bilanz her würde ich eigentlich tippen, dass Apophis nach dieser heutigen Folge keinen Gewinn gemacht hat in Sachen Attackschiffen. Weil seine komplette Flotte hat sich ja geopfert, damit er entkommen kann.
Es ist unklar. Also wir sehen nur sehr wenige von den anderen Dingen tatsächlich explodieren. Also wie viele es überlebt haben, ist vollkommen unklar. Und er hat damit zumindest einen erheblichen Rivalen ausgeschaltet. Kann das natürlich sein, dass sich das gelohnt hat.
Also man sieht halt, wie sie sich enttarnen und die Minen dann halt alle aktiv werden.
Die Minen werden erst aktiv, weil Apophis ein Arroganzproblem wieder hat.
Ja, natürlich. Die ganzen Attacks, die da stehen, hätten ja nicht alle ballern müssen. Dann wären es auch nicht alle, beziehungsweise er hat halt geballert und die Schiffe sind halt im Weg, damit sie als Meat Shield effektiv zwischen Apophis und den angreifenden Minen steht. Aber man sieht halt, wie ein paar detonieren, mehr oder weniger in den Schilden der Attacks. Wir wissen nicht, ob die Attacks das halt vielleicht sogar ein Stück weit überstehen. Wenn nicht, dann hat er noch mal eine ganz schöne Armee an Jaffa und Menschen geopfert hier. Aber das
ursprüngliche Annahme war auch, glaube ich, die, das Minenfeld kann halt jedes beliebige Attack zerlegen. Ob das Minenfeld reicht, um 20 Attacks zu zerlegen, ist halt noch mal eine andere Frage.
Ja, das weiß
ich. Und wie viel von den Minenfeldern noch übrig ist.
Das auch. Aber da wir jetzt zum ersten und letzten Mal von denen hören und es nicht die Förlinger sind, das wissen wir, wird das eine offene Rechnung bleiben, sagen wir es mal so.
Aber wir werden ja erfahren, dass er auf jeden Fall jetzt hier nochmal sehr viel Macht dazu gewonnen hat. Das auf jeden Fall. Er ist jetzt der Boss der Gua'uld. Es gibt keinen Rat der Systemlords mehr. Also die gibt es theoretisch schon noch, aber er ist trotzdem mächtig genug, dass er jetzt denn irgendwie das Sagen hat im System. Und ja, das schaffen ja selbst die gesammelten anderen Gua'uld, sich jetzt nicht mit ihm anzulegen. Da brauchst du wieder die vier Guerillas von der Erde, um das Problem zu lösen. Ne? Ich sag ja, der Plan der Tok'ra ist irgendwie nicht aufgegangen. Müssen die Menschen jetzt
mal den Zwischenschritt vergessen?
Ja, die Tok'ra beschweren sich ja eigentlich die ganze Zeit, dass sie einen jahrhundertelangen großen Masterplan haben, den sie verfolgen, und die Menschen damit, dass sie einzeln rausnehmen, ihren Masterplan stören und damit dafür sorgen, dass zu wenige Goa'uld zu viel Macht haben, statt dass man sie permanent gegeneinander anstachelt, damit sie gegeneinander kämpfen.
Tja, und jetzt haben wir hier den Tok'ra-Plan gemacht und es passiert trotzdem dasselbe, ne?
Ja, Plan funktioniert wunderbar, sehen wir ja. Ne, so.
Trotz der Tatsache, dass die Tok'ra ja angeblich überall ihre tollen Spione haben, sie nicht mitgekriegt haben, dass da 20 Attacks spontan verlegt wurden.
Ja. Das tut halt schon weh, aber naja. Schauen wir mal, wird sich noch aufklären, werden wir noch viel mit Spaß haben. Wird ja auch nicht der letzte Gua'uld sein, der irgendwie alleine der mächtigste Gua'uld ist. Das Gleichgewicht, das die Gua'uld das die Tok'ra so lange gepflegt haben, ist halt inzwischen längst im Eimer. Stefanie, was hattest du noch?
Diese Kugel, die er hat, um aufzuzeichnen, wie er Tiek foltert, oder um das allen zu zeigen, wie Tiek zusammenbricht und wie er dann als großer Held dasteht, weil er Tiek zugegeben hat, dass er falsch lag. Er nimmt die ja dann einmal, weil er so wütend ist, und schmeißt die aus dem Bild raus. Und bei der Aufnahme ist die dann wieder zurückgerollt ins Bild. Sie wollten, dass das den Anschein hat, als wäre die kaputt gegangen, deswegen haben die dann aus dem Bild entfernt.
Instinktiv wollte ich fragen, wer wurde getroffen. Aber okay.
Statt noch einen Take zu machen, haben sie das dann rausretuschiert, oder was?
Ja.
Ah, okay.
Du hast die Audiokommentare doch auch gehört.
Das heißt nicht, dass ich jeden Aspekt aufgefasst habe. Hör mal.
Ja, was denkst du, warum ich dann anderthalb Stunden brauche, um die Folge mit Audiokommentaren zu hören, zu gucken?
Ich war vielleicht zwischendurch abgelenkt.
Und das zweite oder letzte, was ich noch hatte, als Ragnar Tiek dann befreit, hatten sie eigentlich eine Szene, wo vier Jafar in den Raum kommen oder kommen sollten. Aber die haben sie dann verworfen.
Die ist aber ganz spät die ist nicht im Sinne von, die Autoren haben das verworfen, sondern die ist irgendwie ganz kurz vor
Veröffentlichung. Nein, die haben die gedreht, aber bei... Ist die dann noch rausgeflogen. Die hat es fast bis in die Folge geschafft, aber ich glaube, zwei Schnitte vorher oder sowas ist sie dann rausgeflogen.
Ja, da wären halt noch vier reingekommen, da hätten sie erstmal die noch erledigen müssen, bevor sie flüchten können, und wäre halt eigentlich aber auch nur eine zusätzliche Action-Szene gewesen, hätte zum Plot jetzt nicht viel beigetragen.
Ja.
Damit bin ich. Ich fand auch generell, also Ragnar hat jetzt wirklich krasses Character Development in einer einzigen Folge mitgemacht. Von ich möchte dir helfen, Tiek, mit deiner Rebellion. Haha, ich bin hier Janus und ich werde dich jetzt verraten und deswegen wirst du jetzt gefoltert. Dann ist er auch dabei bei der Folter.
Wegen meinem Vater, wegen meiner tragischen Hintergrundgeschichte.
Genau. Und hat aber dann ja währenddessen dann irgendwie doch nochmal seine Weltsicht überdacht. Und eine Kernszene dabei, die fand ich auch sehr gut gespielt zwischen den beiden, ist, als Ragnar halt sagt, ja, warum gibst du es nicht zu? Warum ergibst du dich denn jetzt hier nicht? Und Tiek sagt, weil es falsche Götter sind. Und Ragnar brüllt ihn an, das sind Lügen, das sind alles Lügen. Und Lügen impliziert ja, dass Tiek es eigentlich besser weiß. Und darauf reagiert Tiek dann auch und sagt so, hör mal, Alter, Warum sollte ich denn lügen, wenn ich glauben würde, dass die echt sind und dass mich das ewige Verdammnis, dass mir das ewige Verdammnis bringt, wenn ich sie verrate? Warum zur Hölle sollte ich dann jetzt hier lügen? Was sollte denn da meine Motivation sein? Und da fällt Ragnar auf so, stimmt, ja, irgendwie Bullshit, was ich hier die ganze Zeit vorwerfe. Man kann ja sagen, das ist falsch, was du sagst, aber ihn zu unterstellen, er würde hier sich foltern lassen, weil er lügt, die Götter wären falsch. Ja, das ergibt nicht viel Sinn.
Ich mag das halt einfach so sehr.
Eigentlich ist Tyrken der härteste Masochist in dieser Serie.
Ja.
Ich wusste, dass du mich verrätst, aber ich wollte endlich mal wieder so einen Schmerzstab haben. Ja. Die haben ja auf der Erde, haben die sowas nicht.
Ja.
Aber das klang jetzt so, als wärst du durch mit deinen großen Zettel. Ich hätte auch nichts mehr, die anderen beiden glaube ich auch nicht mehr. Dann kommen wir zum Ende dieser
Folge. Ich darf keine Star Trek-Referenz mehr erwähnen. Ich bin jetzt.
Nein.
Hast deine Quote für heute erfüllt.
Mhm. Ansichtssache.
Ansonsten muss Uwe dich stumm schalten.
Ich habe Admin-Recht im WordPress, ich schneide mich wieder selber.
Ich könnte jetzt auch ganz gemein sein und Stefanie mal kurz hier stumm und taub schalten und du erzählst uns kurz noch, was du sagen willst. Aber ja, wir können, du kannst mir, pass auf, du schickst mir die Referenz jetzt noch, die du noch sagen willst, als Einzelaufnahme, ich schneide die jetzt schön rein. Was hast du denn noch? Komm, Stefanie, das schaffen wir jetzt auch noch, oder?
Der Schauspieler
von Ragnar hatte noch eine kleine Nebenrolle. Ihr euch auf drei Star Trek-Referenzen. Drei.
Wir können keine Versprechungen machen.
Er hat nur den Protektor gespielt in einer Voyager-Episode, Blink of an Eye, das Schreien im einen Augenblick. Das ist diese Folge mit diesem ultraschnell drehenden Planeten, der sich ultraschnell entwickelt und die Voyager hängt im Orbit fest. Wo sie irgendwie von Stein, von Moment, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. Nee, ich sag's richtig, alles gut. Natürlich sag ich's richtig. Wieso zweifle ich an mir selbst? Nee, von Steinzeit bis Weltraumzeitalter leben sie die Evolution von der Spezies mit da sieht man auch.
Ich glaube, die Folge habe ich sogar mal gesehen.
Ist eine ziemlich coole Folge.
Ja.
Aber halt sehr generisch, also hat mit Star Trek eigentlich in dem Sinne jetzt wenig zu tun.
Einmal. Vor Ewigkeiten.
Gut, naja. Dann können wir für heute zum Ende kommen und haben noch keine neuen Kommentare, weil wir seit der letzten Aufnahme noch keine Folge veröffentlicht haben. Das holen wir dann nach, sobald wieder was reinkommt. Das heißt, jetzt bleibt uns nur noch auf die nächste Folge in 14 Tagen zu verweisen. Da sprechen wir über Kettenreaktion oder im Englischen Chain Reaction.
Wahnsinn, Sie haben den Titel mal sinnvoll übersetzt.
Wahnsinn, ne? Ja, also da gibt es echt
was. Ich über den Folgetitel übersetzen gar nicht beschwert.
Ja, ich muss ja ab und zu mal auch von meinem Schema abweichen. Das ist schon okay.
Hier generische Beschwerde einfügen.
Gut, ansonsten ja. Freust du dich auch schon Folge. So? Ja. Es kommt selten vor, dass wir nicht sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ne?
Ja, aber die nächste wird richtig gut. König Arkan. Moment, nee, noch ist das nicht. Aber König Arkan.
Ja, das ist immer eine Freude. Wir haben ja schon so ein bisschen unsere Spezialwunschfiguren hier, ne? Wo wir uns freuen, wenn die mal vorkommen. Ansonsten genau, wir freuen uns natürlich über Kommentare auf den bekannten Plattformen. Ihr findet uns da ja überall und dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.